Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte Eighty-Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, ca. 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Moin Moin und herzlich willkommen zum Knochenjob-Podcast. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Mein Name Dennis Jakobs, mir gegenüber am Mikro Klaas Stechmann. Wir beide sind Osteopathen und führen euch durch unsere therapeutische Welt. Lieber Klaas, es ist ja immer wieder anekdotenreich, was wir so in unserem Berufsalltag erleben. Und wir haben schon viel über potenzielle Nebenverdienste und neben Hustles für Osteopathinnen und Osteopathen gesprochen. Jetzt kam eine Patientin zu mir, die sagte, ja, also ich war jetzt hier schon beim Kollegen von dir hier in der Nähe und hat mich behandelt so. Das war sehr sanft im Vergleich zu deiner Behandlung, aber war komisch. Auch okay. Und als wir fertig waren, sagte er mir, ich hätte so viele Falten und ob ich nicht noch ein Kollagenprodukt von ihm kaufen wollen würde.
Ah.
Long story short, jetzt ist sie bei mir. Also, da frage ich mich wirklich, was die Leute geritten hat, dann, also das ist sowas von unosteopathisch dann und übergriffig, den Leuten dann noch irgendwelche kosmetischen Themen anzugedeihen und ungefragt einfach Sachen aufzuschwatzen. Ich habe das ja, glaube ich, schon mal gesagt, ich bin selber schon ein, zwei Mal angesprochen worden, ob ich nicht noch irgendwelche Omega-3-Präparate irgendwelche anderen Systeme oder Videos oder sonst wie vertreiben will. Und da versuche ich mich dann hier auf unsere Insel zu verkrümeln, wenn ich noch ein bisschen was anderes machen will. Und da tobe ich mich dann aus. Aber lasst die Leute mal in Frieden. Die wollen osteopathisch von euch behandelt werden und nicht noch ins QVC-Verkaufsgespräch.
Ja, ja. Also ich ähnlich. Deswegen ist es ja auch gut, dass die Hörerinnen und Hörer beim Knochenjob zuhören, weil wir ja nur Sachen promoten, die wir selber nutzen. Ja, wir haben ja unser Sponsoring mit Lemniscus. Weitere haben wir bisher noch nicht angenommen, aus gutem Grund. Und Sachen, die wir empfehlen, das sind Sachen, die wir auf jeden Fall nutzen. Und ja, also bei manchen Sachen macht es ja vielleicht auch Sinn. Es kommen halt regelmäßig Leute auf mich zu und schicken mir irgendwelche Proben zu oder dieses oder jenes und so. Und natürlich sind wir mit unserer Osteopathie auf eine Art und Weise auch limitiert. Ne? Es würde ja auch Sinn machen, manchmal andere Sachen mit reinzunehmen. Ich sehe halt da allerdings häufig, dass ich beide Hände voll zu tun habe mit meiner Osteopathie, da Fuß auf den Boden zu kriegen, beziehungsweise halt richtig gut drin zu werden. Und die ganzen anderen Sachen, Spritzen, Nahrungsergänzungsmittel, ja, das sind alles relevante Sachen. Aber ja, ich weiß nicht, da bin ich irgendwie noch nicht so richtig firm drin. Und diese Verkäufer-Krämer-Nummer, das ist auch nichts für mich, glaube ich. Das habe ich früher schon gedacht. Ne? Ja. Ich hätte immer so eine Riesenabneigung, Leute, die einem was aufschwatzen wollen. Und entsprechend fühle ich mich unwohl, wenn ich Leuten was aufschwatzen will oder sollte. Also ein Verkäufer ist an mir, glaube ich, verloren gegangen.
Also was ich okay finde. Ich habe bei mir in der Praxis, um ein paar Übungen zu zeigen, eine Faszienrolle in der Ecke stehen. So eine klassische Faszienrolle. Und es gibt halt immer noch Menschen, die keine haben. Und wenn die die sehen, dann fragen die mich, was ist denn das für eine Rolle? Wo hast du die her? Kann ich die hier bekommen?
Die Stechmann-Jakobs-Rolle.
Das finde ich durchaus legitim. Aber wenn ich dann jetzt schon so ein Jürgen Klopp Aufsteller mit dem neuesten Vitaminpräparat in der Ecke stehen habe und einen rot blinkenden Pfeil, der auf die Omega-3-Produkte zeigt, dann finde ich das schon irgendwie ein bisschen übergriffig und anmaßend. Und ich persönlich als Patient würde da nicht wieder hingehen. Also das finde ich ein bisschen wild. Ich habe damals in meiner Physiotherapie-Ausbildung ein Praktikum in einer Physiopraxis gemacht und die Eigentümerin der Praxis hat Handketten selbst produziert. Das war so eine
das
Zeit.
Das hast du schon öfter hier erzählt.
Da waren so Perlen an so Gummibändern und ich komme immer noch nicht drüber weg. dann packt, das packt die dann, hat die dann da an die Praxis an Tresen gepackt und für teuer sauer Geld verkaufen wollen. Niemand hat so eine Kette gekauft. Also es war, ich fand es ein bisschen, ich fand es übel.
Das finde ich wiederum ganz cool eigentlich.
Ganz nett. Okay, wenn ihr Ketten haben wollt, fahrt nach Stade. Ja, wild. Ja, ganz ein harter Cut, anderes Thema. Ich hatte letzte Folge davon erzählt, dass ich meine erste Steißbeinbehandlung Erfahrung gemacht habe und dieses Tür zur Gynäkologie, Urologie scheint geöffnet worden zu sein.
Proktologie, andere.
Ich hatte eine Patientin, die ich vor einem Jahr schon mal behandelt hatte und die jetzt wieder bei mir war und mir von ihrer Leidensgeschichte berichtete, dass eine Autoimmunkrankheit bei ihr ausgebrochen ist, und zwar eine Lichensklerosis heißt das Ganze. Mhm. Eine Veränderung im Genitalbereich, was zu Einrissen, Narben, Verhornung, Blutung und so weiter im Schambereich führen kann, was relativ häufig als Pilzerkrankung fehldiagnostiziert wird und natürlich ja total zu schambehafteten Folgen führen kann, aber auch einfach Schmerzen im lokalen Bereich. Und sie sagte, sie ist da mittlerweile dann so tief eingestiegen, es gibt so Selbsthilfegruppen von Frauen, die da lange das ignoriert haben, gedacht haben, das wird schon irgendwann wieder weggehen, und dann ist es immer wieder aufgerissen und vernarbt, immer wieder aufgerissen und vernarbt, so dass der Vaginalkanal dann irgendwann verengt war und dann irgendwann technisch Geschlechtsverkehr gar nicht mehr möglich war. Mhm. Sie war jetzt schon relativ früh damit in verschiedenen medizinischen Betreuungen und ist mit Östrogen und Cortisonsalbe versorgt. Der Grund, warum sie bei mir war, war jetzt aber, dass sie ein, und das Wort kannte ich auch noch nicht, eine Klitorodynie hat. Und zwar hat sie ein Missempfinden und Schmerz der Klitoris. Und die Frage war, ob das myofaszial bedingt aus Zügen aus der Umgebung gekommen ist. Und es war, also nach eigenen Angaben sagte sie, sie kann sich nach dem Duschen gar nicht mehr richtig abtrocknen, weil es ein so stechender Schmerz ist und so ein ziehender Schmerz ist, da ist an andere Dinge gar nicht zu denken. Das liegt auf der Hand. Und ja, ich habe dann versucht, im Beckenbereich meine Routinen abzugehen, und was ich gefunden habe, ist eine stark verklebte Blase von hinten an der Symphyse. Da haben wir auf vielen Ebenen gearbeitet und das Ganze gelöst, und jetzt schauen wir mal, was dabei rumkommt. Schauen auf jeden mal. Fall wollte ich nochmal an dieser Stelle Werbung dafür machen, wenn es Geschlechtskrankheiten, Schrägstrich, Veränderungen im Geschlechtsapparat, sowohl männlich als auch weiblich, geht, dass man damit einfach mal zum Arzt gehen sollte und sich rechtzeitig behandeln sollte, weil alles, was man da verschleppt, kann blöde sein.
Ja, auf jeden Fall. Ich hatte auch diese Woche Kontakt mit solcher Problematik, aber was daraus geworden ist, das will ich auf jeden Fall noch nicht. Ist noch nicht spruchreif. Mal gucken, ob es funktioniert hat oder nicht.
Du hast in andere Richtung. Du hattest aber therapeutischen Kontakt oder privaten Kontakt.
Nee, therapeutisch.
Das war jetzt nicht ersichtlich durch das, was du gesagt hast.
Ach so, okay. Nein, therapeutisch natürlich. Wir sind ja ein Therapie-Podcast und wir wollen nicht zu viel von unserem
Kein Selbstfindungs-Podcast.
Ja, okay. Nee, überhaupt nicht.
Okay.
Ja, genau. Auch so ein, zwei Anekdoten, und die eine leitet mich auch über zu unserem Thema, was wir uns heute vorknüpfen wollen. Aber die erste, ich habe eine Patientin, die ich vor langer Zeit schon mal behandelt hatte, die das Pech hatte, relativ jung Brustkrebs zu bekommen. Und durch die Behandlung damals, das musste eine etwas stärkere Behandlung werden, weil es keine einfache Form war, durch die Chemo hat sie nachgewiesenermaßen eine Leukämie bekommen. Blöd, in jungen Jahren halt zweimal hintereinander eine bösartige Erkrankung zu kriegen. Und sie hat eine Stammzellenspende bekommen, hatte dann mit dieser Stammzellenspende aber das Problem, quasi auch eine Reaktion ihres Immunsystems zu haben, dieses Graft versus Host Disease, also dass ihr eigener Körper gegen das Spenderorgan rebelliert. Und ja, kann schwierig sein, wenn du irgendwie Haut transplantiert bekommst oder irgendwie die Leber oder sowas. Aber was machst du, wenn es Stammzellen sind? Dein Körper rebelliert gegen das Ureigene. Und das kann eine harte Geschichte sein. Bei ihr ist es halt dann auch, dass die Schleimhäute betroffen sind. Und mal so, manchmal ist es die Hölle, manchmal ist es so ganz okay. Es betrifft halt vor allen Dingen auch die Augen. Und sie muss halt ständig mit irgendwelchen Kontaktlinsen rumlaufen und dieses und jenes. Das ist nicht so ganz leicht, also mehrfach gebeutelt worden. Dafür nimmt sie es ziemlich stabil hin, also lebt ihr Alltag, Familie, Beruf und so, lebt das ziemlich gut, hat sich da irgendwie so, auch wenn ich sie vergleiche, von damals zu heute, hat sie sich da einen ziemlichen Humor angeeignet, das Leben
okay,
mit Humor
ja,
zu nehmen.
Das
ja.
hilft manchmal.
Ich will nicht sagen,
Galgenhumor,
ja. Das ist definitiv, also da sehe ich eine Veränderung bei ihr, eine neue Leichtigkeit und mehr Humor und so, ganz schön.
Bist du denn jetzt osteopathisch dann auch dabei, die Schleimhäute zu regulieren oder ist sie eher wegen Bewegungsapparat?
Ich versuche es ein wenig auch, über das autonome Nervensystem daran zu gehen, aber es geht jetzt im Wesentlichen um Bewegungsapparat. Da hat sie halt auch leider diverse Baustellen, die sie mitbringt und das sehe ich jetzt nicht nur aufgrund der bösartigen Erkrankung, sondern halt auch einfach aufgrund von Vernarbungen, also bei der Brust zum Beispiel oder diversen Baustellen, die wir halt auch so bei uns im Alltag haben können.
Mann, ja, letzte Mal hatten wir noch das Thema, was uns so mitnimmt. Das sind so Stories, das ist einfach gemein.
Ja, ist hart.
Ich hatte diese Woche auch einen Patienten in der Praxis, der aufgrund einer Autoimmunkrankheit als Jugendlicher schon alle Zähne verloren hat. Der hat immer so ein sehr gerötetes Gesicht. Es sieht immer sehr gereizt aus, als ob er sprichwörtlich gepellt worden wäre. Und jetzt war es tatsächlich so, dass er im letzten Jahr ein Herpes im Auge hatte und aufgrund dieser Infektion hat er seinen Augapfel verloren und hat jetzt ein Glasauge. Also, Mann, das ist echt ein netter Typ und manchmal fragt man sich auch, was in dieser Welt eigentlich los ist. Also ja, auf verschiedensten genau. Ebenen natürlich, aber das sind wirklich harte Impacts. Wenn ich dann über Kniezipperlein spreche bei mir nach dem Laufen, dann fühle ich mich immer ganz schlecht, wenn ich solche Storys dann zu hören bekomme. Ja.
Ja, zu Recht. Ja, letzte Anekdote, die uns jetzt zum heutigen Thema bringt. Wir hatten Anruf bekommen, Schwangere, letztes Triminon, also 4 Wochen so ungefähr vom Geburtstermin. Wir haben ein bisschen Termin hin und her geschoben, um der noch einen Termin zu geben. So, die war super happy, dachte, cool, dass ihr das so klar gemacht habt für mich. Und dann kam noch eine Mail, ja, ich muss den Termin leider doch absagen. Meine Frauenärztin hat gesagt, dass Osteopathie ein Risiko sein könnte, frühzeitige Venen zu bekommen.
Urban Myths,
ganz genau. Fehlinformation, klassische Fehlinformation. Ja, ich hatte mich dann letztendlich dazu entschieden, okay, ich will das jetzt nicht auf dem Rücken der Schwangeren austragen, das Thema. Und habe jetzt nicht gesagt, ja, aber die Studienlage sieht so aus oder das ist Quatsch und so. Ich habe halt den Termin für sie einfach abgesagt, sagt, okay, melden Sie sich jederzeit wieder, können wir versuchen, einen Termin für sie irgendwo freizumachen und so. Hätte natürlich auch versuchen können, sie aufzuklären oder auch dann die Frauenärztin aufzuklären. Das werde ich vielleicht auch nochmal dann im Nachhinein probieren, wer das denn war und so weiter. Aber Osteopathie ist safe. Wir haben da eine gewisse Datenlage und ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Osteopathie nicht auch selber daran schuld ist, dieses Thema weiter zu verbreiten, dieses Narrativ, dass Osteopathie halt gefährlich sein könnte. Weil, das haben wir alle, glaube ich, also ich spreche jetzt von uns beiden, aber auch von anderen, irgendwo im Kranio 1 Kurs oder sowas gehört, mach nicht den, welche Technik war das?
CV4 wahrscheinlich.
Ja, mal wieder CV4, genau. Ja. Mach den nicht, weil da können frühzeitige Venen oder so eintreten. Ja, das zieht sich irgendwie so durch, wird weiter getratscht und ich habe da so kurz recherchiert, die Studienlage ist eigentlich relativ klar. Also alles, was man so findet, aber auch zum Thema Chiropraktik, Osteopathie, da gibt es nicht so viel, was da halt irgendwie, beziehungsweise da gibt es, ich habe jetzt nichts gefunden, was darauf hinweisen könnte, sondern eher darauf Untersuchungen, gerade jetzt vorzeitige Wehen, premature labor, da ist es klar, dass das halt einfach nicht stimmt, dass es halt einfach safe ist. Natürlich muss man halt wissen, was man macht und so, und man sollte nicht das Baby im Bauch umdrehen oder sowas, aber Osteopathie und auch Chiropraktik, andere manuelle Verfahren sind sicher in der Schwangerschaft in den letzten Wochen.
Also jetzt hast du einen Satz gesagt, manche Schwangere gehen zur Osteopathie, um sich den Bauch umdrehen zu lassen. Also es gibt ja Wendemanöver, ja. Ne? Also auch das ist tatsächlich eine Indikation.
Ja, es ist ja. Warte kurz, da muss ich mal einhaken. Ja. Das machen wir nicht. Wir drehen nicht manuell das Baby im Bauch rum. Das gibt es auch. So, da habe ich auch, sage ich mal, relativ viel Wissen oder Erfahrung mit. Das machen halt Ärzte in der Klinik, so Untersuchungen, weil, was wir als Osteopathen machen, wir versuchen, das Setting zu schaffen im weiblichen Körper, drüber, drunter, dass das Kind dazu angeleitet ist, das selbst zu machen. So, weißt du, so diese äußere Wendung, das ist so der deutsche Begriff dafür, das machen wir Osteopathen nicht. Es sei denn, wir sind Osteopathen und gleichzeitig Gynäkologe und machen das in einer Klinik meistens. Yes. Nicht, dass es hier noch irgendwie böse Nachfragen kommt, aber
ja. Zurück zu deinem Punkt. Gilt es ja so, dass du, wenn du schwanger bist, bist du ja krank quasi. Also du darfst ja quasi gar nichts mehr nehmen, und die Studienlage in Bezug auf was für Lebensmittel, was für Manöver, was für wo bin ich gerade und verhalte mich wie, ein Einfluss auf etwaige frühere Wehen hat, ist immer sehr schlecht bewiesen oder wissenschaftlich fundiert aufgearbeitet, und somit steht ja auf jeder Nahrungsmittelverpackung oder auf jedem Manöver für Schwangere erstmal nicht geeignet. Oder bitte hier nicht in die Röhre gehen, da nicht im Flugzeug irgendwie angepiept werden und so weiter und so fort. Und demnach, glaube ich, ist es einfach ein Selbstschutz für die Osteopathen zu sagen, oder nicht die Osteopathen, oder für viele Mediziner zu sagen, geh da mal besser nicht hin, weil wenn was passiert, dann war es bestimmt der Einfluss dieses Manövers oder dieser Person. Und ob du jetzt am Ende beim Osteopathen warst oder bei der Heilerin oder einen Kamillentee getrunken hast, das sei mal dahingestellt. Es ist natürlich so, was man immer retrospektiv nicht sagen kann, wenn ein Kind einfach früh auf die Welt kommen will oder es sein muss und zufällig war 2 Tage vorher ein Osteopathietermin, dann sieht das natürlich für die Osteopathie immer nicht so glücklich aus. Aber es gibt auch x Fälle, und das ist die Mehrzahl und die Realität, von Hochschwangeren, die mit Problemen in die Praxis kommen, behandelt werden und dann einfach bis zum Ende ganz normal ihre Schwangerschaft fortsetzen und im besten Fall sogar etwas weniger Beschwerden haben. Das ist immer so ein bisschen der Punkt, wo gesagt wird, seid einfach vorsichtig, macht keine Manipulationsmanöver im ersten und im dritten Trimenon. Solche Themen habe ich auch immer schon mal gehört. Im ersten aufgrund von Gefahr, dass es zur Fehlgeburt kommt, und beim dritten, um keine Wehen auszulösen. Also es ist immer ein gewisses Risiko dabei, dass wenn jemand manuell an einem anderen Menschen behandelt, dass da auch nicht so gute Dinge passieren können. Und das kann in der Schwangerschaft natürlich auch sein, was zum Teil verheerende Folgen haben könnte, aber wir können auch helfen, müssen natürlich immer vorsichtig herangehen und immer viel kommunizieren. Also
du formulierst mir das ein bisschen krass negativ, muss ich gerade sagen. Aber es ist, also an sich ist es ist safe. Also auch dieser Ausdruck, ja, wenn du da was machst, dann kannst du ein Risiko und so. Ich weiß nicht. Was ich immer interessant finde, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr Anekdoten habt, wenn ihr Einzelfälle, Case Studies, Case Reports oder was auch immer habt, das bei eurer Behandlung oder von dem um die Ecke oder vom Hörensagen, Cousin eures Bruders, nach einer osteopathischen oder manualtherapeutischen Behandlung es zu frühzeitigen Wehen kam, dann meldet euch bei uns.
Don't get me wrong, ich behandle Schwangere in allen möglichen Stadien und allen möglichen Situationen, und bei mir ist es bis jetzt glücklicherweise gut gegangen. Ich will nur sagen.
Klopfen mal wieder auf Holz. Wie letzte Episode.
Ich will nur sagen, es ist natürlich, es hat immer einen Geschmack, wenn irgendwas schief geht und du warst vorher dran, dann ist es, in der Schwangerschaft ist ein Risiko, dass es während der Schwangerschaft zu Komplikationen kommt, einfach nochmal ein Prozentsatz höher, als wenn ein Mensch nicht schwanger ist. So, ne? Also es gibt einfach noch eine größere Angriffsfläche für Probleme, sagen wir mal so. Und von daher gilt es, wie immer, gut zu kommunizieren und am Anfang schon zu erklären, wie die Sachlage ist und was man vorhat und ob die Person ein gutes Gefühl hat. Und ich glaube, als Therapeut muss man selber ein gutes Gefühl haben, dass die Person mit dieser Problematik, die zu dir kommt, auf diese Art und Weise behandelt werden kann. Und dann klappt das meistens auch. Also wenn man selber schon nervös ist und ich weiß nicht und wir probieren es mal, das ist meistens, das überträgt sich sofort während der Behandlung auf den Menschen.
Genau, ja. Auf jeden Fall Wort drauf, das ist ganz wichtig. Die Kommunikation, das Wohlfühlen des Patienten, also über Wellness hinaus, dass sie sich halt einfach da geborgen fühlen und einen kompetenten Osteopathen, Osteopathin vor sich haben. Ja, genau. Okay, große Diskussion auf jeden Fall, wichtige Diskussion auch. Und da gibt es viele, die da noch mehr Erfahrung mit haben und sich halt eben auf dem Bereich Gynnen da sehr wohlfühlen und halt sehr viel Erfahrung haben. Kommt demnächst auch nochmal ein Interview zu dem Thema, da freue ich mich auch schon drauf. Worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist das Thema Prävention, die wir als Osteopathen machen können. Weil, das wird auch häufig so gesagt, welche bessere Prävention gibt es für das neue Leben, als die Schwangere bereits zu behandeln? Ja? Wenn die Schwangerschaft gut verläuft, die Geburt gut verläuft, das Baby gesund auf die Welt kommt, was gibt es für einen besseren Start ins Leben? Und das wollen wir so ein bisschen als Aufhänger nutzen. Und da die Frage auch nochmal, sollen alle Schwangeren zum Osteopathen gehen? Oder alle Babys zum Osteopathen? Wie siehst du das?
Würde ich nicht sagen. Also, ne.
Ja, sehe ich auch so. Weil, also ich sehe auch viele Fälle, wo die Eltern mit dem Baby kommen und nur einmal durchchecken wollen, wo nichts ist, nichts war. Manchmal finde ich was, so, aber gut, ne, wenn man genau guckt, findet man überall was. So, da sind wir Osteopathen ja sehr gut drin, überall Dysfunktionen zu sehen. Ja, und auch bei Schwangeren findet man ja durchaus auch mal was. Und ja, genau, ich sehe es auch nicht so, also wir müssen da nicht alle hingehen. Und jetzt so mit meiner jahrelangen, jahrzehntelangen Berufserfahrung, also nicht Jahrzehnte, aber ich bin auf jeden Fall über ein Jahrzehnt hinaus, muss ich auch sagen, dass ich manchmal schon Babys behandelt habe, wo ich damals sagte, okay, alles in Butter, so hier und da was gefunden, guten Start ins Leben. Die kommen dann manchmal später und haben doch Probleme entwickelt. Also es ist jetzt nicht so, dass man alle
deiner Behandlung.
Vielleicht auch das, genau. Vielleicht hat mich auch irgendwas kreiert, was da sein soll, genau. Dass man so sagen könnte, okay, wenn jetzt ein Baby halt zum Osteopathen geht und alle Dysfunktionen gelöst werden, dass dann im Laufe des Lebens nichts kommt. Ja, da habe ich jetzt ein paar Fälle, wo ich das begutachten konnte, dass es nicht so ist. Und auch ich nicht der Einzige war, der da osteopathisch drauf geguckt hat, weil natürlich ist es so, dass mir auch Sachen durch die Lappen gehen, sondern auch andere da waren. Ich wollte damit sagen, dass das nicht automatisch den besten Start ins Leben bedeutet.
Ja, also gerade bei Säuglingen, ein Säugling kann sich ja quasi gar nicht wehren, davor behandelt zu werden. Und ich finde es dann manchmal einfach auch ein bisschen doll, das Kind pauschal behandeln zu lassen. Ich glaube am Ende des Tages, dass die Natur sehr viel selber regelt. Aber das ist jetzt auch ein dünnes Eis für mich, weil ich
ja, es ist osteopathisch.
Weil ich in dem Thema, gar nicht so sehr aktiv bin. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die ein oder andere körperliche Hürde, die ein kleines Kind schon früh selber bewältigen kann, auch einen sehr positiven Einfluss auf Dinge, die in der Zukunft stattfinden, machen. Also wenn uns alles abgenommen werden würde, dann ist das vielleicht auch nicht so ein idealer Start. Also so die ein oder andere Hürde nehmen. Es wird ja auch immer zum Beispiel diskutiert, dass die Säuglinge, die per Spontangeburt vaginal auf die Welt kommen, dass die einmal durch den verkeimten Cervixkanten oder durch die verkeimte Scheide sich quengeln, das schon der erste Kicker für das Immunsystem ist und dieses Quengeln durch diese enge Röhre sehr gut für die Wirbelsäulenentwicklung ist. So, ja, ist, bin ich nicht so zu Hause, aber das so als Sinnbild zu sehen, wenn man auf die Welt kommt, ist man natürlich auf den Schutz der Eltern und auf die Fürsorge angewiesen, aber so ein paar Dinge kann man ja auch nochmal selber kreieren, entwickeln und in Angriff nehmen. Und von daher muss da am Anfang noch nicht alles weggenommen werden. Aber wenn ein Kind sichtbar eine Problematik hat oder eine Schwangere ein Problem hat, dann sehe ich uns ganz klar in der Pflicht oder auch den Auftrag für uns als Osteopathen da zu behandeln und anzugehen. Ja. Das Thema mit der Prävention ist ja, was wäre gewesen, wenn wir nicht präventiv gehandelt hätten? Das kann kein Mensch sagen.
Genau.
Ich wäre im Sportbereich hauptsächlich zu Hause und ich habe viele Sportlerinnen und Sportler, die vor Behandlung, vor harten Trainingsphasen zu mir kommen, um sich darauf vorzubereiten. Und ich glaube daran, dass das sowohl körperlich als auch psychologisch ein gutes Gefühl für den Sportler gibt. Einmal quasi ein Reset oder ein Aufräumen im Körper erlebt zu haben, um dann daran innerlich einen Haken machen zu können und sich voll auf den Sport fokussieren zu können. Und ich glaube auch daran, dass wenn man als Therapeut präventiv alle normalen, natürlichen Funktionen des Körpers reguliert, dass du in der Lage bist, bessere Leistungen zu bringen. Studienlagen dazu habe ich aber leider nicht. Es ist alles erfahrungsbasiert, muss ich sagen.
Ja, ja.
Mit den Studien und der Prävention ist es halt so eine Sache.
Ja, genau. Eine sehr interessante Studie, die schon alt ist, die ist schon über 10 Jahre alt, die fand ich damals sehr interessant. Ich finde es auch gut, dass wir die nochmal ausbuddeln hier vielleicht, weil die BKK, also eine dieser BKKs, die BKK Advita hat Daten ausgewertet, 2012 bis 2015 von ungefähr so 2000 Versicherten. Manche, die schon länger im Game sind, erinnern sich, damals fing es an mit den gesetzlichen Kassen, dass sie das bezuschusst haben. Meines Wissens nach war es die Techniker-Krankenkasse, die zuerst da war. Die hatte dann damals 6 Behandlungen zu 80% bezahlt, wurde irgendwann zurückgefahren. Aber es war ja so ein Marketing, ne? Patienten waren zufrieden, haben das eingefordert. Und darüber kam das meines Wissens nach. Und ausgewertet hat es die BKK Advita, wie gesagt. Und ich zitiere mal einen Artikel vom Bundesverband für Osteopathie, BVO. Das ist vom 4.5.2017, also das ist jetzt ungefähr 8 Jahre her. Da waren so ein paar interessante Details. Zum einen waren die Behandelten hauptsächlich weiblich, das ist sowas. Durchschnitt war 42 Jahre alt und kam aus der Altersgruppe so 41 bis 65. Und das ist so, sage ich mal, bei mir, bei meiner Familienpraxis, ich habe jetzt ja nicht so einen Schwerpunkt, das trifft sich auf jeden Fall so mit meinem Klientel, würde ich jetzt so sagen. Ja.
Mhm.
Die BKK war auf jeden Fall davon überzeugt. Also es gab teilweise 45% Einsparungen der Kosten bei denen. Also es gab weniger Arztbesuche, es gab weniger Medikamente, es gab sogar weniger Operationen. Und das finde ich sehr interessant und es ist irgendwie auch nicht so richtig weiterverfolgt worden, fand ich damals. Man könnte munkeln, das war zu gut und das hat halt andere Leute angepisst, die da halt irgendwie gerne viel Geld verdienen wollen, zum Beispiel mit Untersuchungen, mit Medikamenten, mit Operationen und da, dass denen das so ein bisschen so ein Dorn im Auge war und zu der Zeit, irgendwann haben die Kassen das dann auch stark zurückgefahren und heutzutage sind wir in der Situation, dass es viele machen, aber halt eben nur noch so limitiert, also die AOK Niedersachsen ist meines Wissens nach die einzige gesetzliche Kasse, die noch 500 Euro und 80% bezuschusst. Die meisten dümpeln so in dem Bereich. Ich bezuschusse 3 Behandlungen pro Jahr zu 40 Euro. So ist so. Gerade bei diesen BKKs, bei den Verband der Ersatzkassen, so ist häufig so der Usus.
Ja, ich habe auch nochmal nach Zahlen geschaut und habe gefunden, dass, also das ist jetzt nicht hieb- und stichfest, aber 2012 noch von den Krankenkassen um und bei 110 Millionen Euro an die Einreichenden der Osteopathie-Rechnungen ausgezahlt wurde. Ich gehe davon aus, dass es insgesamt seit 2012 nochmal mehr geworden ist, weil die Osteopathie ein bisschen etablierter und größer geworden ist. Aber es hängt ja alles am Goodwill und am Marketing der einzelnen Kassen dran zu bleiben, und es könnte nächstes Jahr vorbei sein. Das erleben wir ja gerade bei den Beihilfen ganz häufig hier bei uns im Norden, dass die Beihilfen bei Klaas und mir, wir sind beide Heilpraktiker, und dass die Heilpraktiker-Rechnungen gar nicht mehr akzeptiert werden. Ja, also da, das ist ein volatiles System, und je mehr Leute darauf Anspruch nehmen, desto weniger wird die Kasse dem individuellen Menschen natürlich dann bezuschussen. Aber es gibt noch diesen Zuschuss. Die Frage wäre, wenn man so hört, wie viele Menschen 3, 4, 5 riesengroße Physiotherapie-Rezepte bekommen und dann irgendwann bei uns aufschlagen und sagen, ja, weiß ich nicht, hätte ich mir jetzt auch sparen können, da hinzugehen. Was das für Kosten verursacht, die vielleicht an anderer Stelle präventiv Probleme vorgebeugt hätten. Aber am Ende des Tages gehen die Menschen ja auch meistens erst los, wenn sie ein Problem haben, und dann ist der Therapieauftrag da. Jeder Mensch ist ja, obliegt ja, oder es obliegt jedem Menschen, sich um seine eigene Gesundheit zu kümmern und ein bisschen präventiv zu arbeiten. Es ist nach meinem Empfinden mit Sicherheit sinnvoll, auf verschiedener Ebene da Hand anlegen zu lassen oder selbst Gas zu geben. Und ich könnte mir vorstellen, dass das gesamte System davon profitieren würde, wenn wir alle präventiv uns regelmäßig durchchecken und behandeln lassen würden. Aber das ist nur eine Vermutung.
Genau. Ja. Was vielleicht auch interessant ist, könnte auch die betriebliche Gesundheitsförderung sein. Das gibt ja fast nichts Deutscheres, finde ich, als das so irgendwie. Stimmt wahrscheinlich nicht, aber damit haben wir ja alle schon mal so ein bisschen Kontakt gehabt, sei es auf der Arbeit oder die Berufsgenossenschaften und so weiter. An sich ja auch gut, ne? Wir als Arbeitgeber oder die Gesellschaft ist interessiert, dass man gesunde, arbeitskräftige, gut gelaunte Arbeitnehmer hat. Und da kann auch die Osteopathie auf jeden Fall mit reinspielen. Mir ist die Frage mal gestellt worden von einem Teilnehmer beim letzten Dry Needling-Kurs, und ich war da irgendwie noch überhaupt nicht im Bild drinne, aber dann ist mir nochmal wieder eingefallen, ich hatte immer mal wieder Patienten, und jetzt kam der zufälligerweise letzte Woche auch nochmal wieder, Unternehmer mit eigenem Unternehmen, und der hatte halt in seinem Unternehmen so eine Versicherung für seine Mitarbeitenden und für sich auch als im eigenen Unternehmen angestellten Chef der betrieblichen Gesundheitsförderung, und da gibt es den Paragraph 20 20b im SGB 5 mit Verbindung Paragraph 3 Nummer 34 ESTG. Da gibt es halt Stärkung der Ressourcen und Vorbeugung und Belastung am Arbeitsplatz, wo auch die Osteopathie eine Rolle spielen kann.
Mhm. Diesbezüglich habe ich eine Studie gefunden. Es gab jetzt nämlich mal eine Studie, die sich damit auseinandergesetzt hat. Osteopathy as a method of correction and prevention of the formation of somatic dysfunctions of the muscular skeletal system in office workers. Und die hat halt rausgefunden, dass zwei Gruppen sind osteopathisch behandelt worden, und die eine Gruppe davon ist auch noch ergonomisch am Arbeitsplatz beraten worden, wie sie wann am besten zu agieren hat. Und diese Gruppe, die osteopathisch und ergonomisch betreut worden ist, es hat signifikant weniger Krankheitstage, Ausfalltage und Probleme hinterher gehabt. Ist die Frage, wenn man jetzt die Osteopathie rausgestrichen hätte und nur die Ergonomie gemacht hätte, ob das vielleicht, ob das vielleicht gereicht hätte. Aber davon habe ich auch schon viel gehört. Es gibt auch viele Kolleginnen und Kollegen, die mit ihren Bänken in Unternehmen reingehen und da die Belegschaft behandeln regelmäßig, was sich allgemein als sehr beliebt herausgestellt hat.
Also richtig osteopathisch meinst du?
Ehrlicherweise nicht richtig osteopathisch, sondern eher Massage und Manualtherapeutisch.
Ja.
Das Thema ist ja, Prävention in der Osteopathie gilt mehr oder weniger als Wellnessbehandlung und müsste mehrwertsteuerpflichtig sein. Wir sind ja als Heilpraktiker ein freier Beruf, Mehrwertsteuer befreit, wenn wir eine Diagnose stellen und ein Krankheitsbild verbessern. Wenn wir aber sagen, Hans Meier kommt zu uns und lässt sich vorsorglich behandeln, dann gilt das offiziell als Prävention. Und
habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, guter Punkt.
Müsste besteuert werden eigentlich. Und wenn das Finanzamt dann irgendwann die Idee entwickelt, okay, wir können das jetzt nicht mehr so genau auseinanderhalten, ob du präventiv oder kurativ behandelst, wir hätten gerne nochmal die Mehrwertsteuer von allen Patienten, die du behandelt hast, dann hast du natürlich ein Problem. Das ist auch der Grund, warum ich in meiner Praxis zum Beispiel keine Gutscheine anbiete. Da werde ich immer wieder gefragt, ob ich zum Weihnachten oder zum Geburtstag irgendwelche Gutscheine ausstelle. Weil sobald ich einen Gutschein ausstelle, ist das ein Wellness-Produkt, was ich in die Hände des Schenkenden gebe. Wenn du aber, also man kann das System ein bisschen umgehen, indem man sagt, wenn die Person ein Problem hat, kommt sie halt zu dir, lässt sich behandeln und du schickst die Rechnung zu dem Schenkenden, dann bezahlt diese Person diesen kurativen Auftrag und dann ist es vom System her, also von der Sinnhaftigkeit das Gleiche, es ist halt kein Papiergutschein, den müsstest du dann selber vorher basteln. Aber da ist es so eine Sache mit dem Thema Prävention und von daher kenne ich persönlich jetzt noch keinen Osteopathen, der Osteopathie im Sinne der Gesundheitsförderung bei Unternehmen anbietet. Wenn es da jemanden gibt, der das macht oder weiß, wie das funktioniert, auch nochmal gerne bitte melden. Fände ich super interessant.
Ja, und der Patient, von dem ich eben gesprochen habe, ich gehe jetzt nicht mit der Behandlungsliege da rein. Ich behandle ihn bei mir in der Praxis, aber so wie das aussieht, scheint das zu funktionieren mit der Abrechnung darüber. Meine Versicherungsmaklerin hat mich da auch schon mal wieder beraten, dass man ja auch so, wenn man so und so viel Angestellte hat, kann man ja auch da präventiv oder zusätzliche private Versicherung irgendwie abschließen, wenn das interessant sein kann. Das ist auf jeden Fall auch nochmal, auch aus der Sicht, wenn man halt mehrere Leute mit dabei hat, könnte man sich auch überlegen, den Mitarbeitenden was Gutes zu tun. Dennis?
Jetzt, ja, wo du sagst, ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen, davon habe ich tatsächlich auch einige, die sagen, ich kann das bei meinem Betrieb einreichen und der Betrieb hat eine spezielle Krankenversicherung und
genau sowas.
Dann habe ich ja, dann sind die Leute aber zu mir gekommen, haben eine Beschwerde und dann behandle ich und stelle meine Rechnung mehrwertsteuerfrei und dann reichen die Rechnung bei ihrem Arbeitgeber ein und die dann wiederum bei der Versicherung. Also ja, so geht es dann auch und dann können wir uns drüber unterhalten, ob das jetzt Prävention ist oder
ja, du hast recht, behandelt. Betriebliche Gesundheitsförderung muss nicht immer Prävention sein, ne? Ja. Ja. Also, uns interessiert ja auch hier so ein bisschen der Aspekt, wenn ich gesund bin und regelmäßig zum Osteopathen gehe, geht es mir dann auf lange Sicht besser. Ja.
Das ist nämlich die Frage und wann fängt Prävention an und wann hört sie auf? Also selbst wenn ich eine Beschwerde habe, dann ist eine Behandlung ja auch eine Prävention davor, dass es noch schlechter wird. Also so kann man ja auch argumentieren. Aber Prävention im eigentlichen Sinne ist ja die Idee, ich habe kein Problem und ich möchte auch kein Problem bekommen und deswegen lasse ich mein System schmieren. Also wie du dein Fahrrad zur Inspektion bringst und zum TÜV, bringst du auch deinen Körper mal zum TÜV und lässt dich präventiv behandeln. Und jetzt haben wir viel über das Setting drumherum gesprochen. Welche Systeme würdest du denn pauschal inhaltlich angehen, um Prävention am Menschen zu gestalten? Also du und ich, wir haben mit Sicherheit beide mehrere Patienten, die sagen, es hat sich jetzt so angefühlt, mal wieder hier hinkommen zu müssen, guck mal, was du findest und dann behandel das mal. Was sind so deine Erfahrungen bei diesen Menschen im Vergleich zu Menschen, die ein konkretes, meist muskuloskeletales Problem mit in die Praxis bringen?
Ja, das ist eine gute Frage. Zu der Frage fällt mir auch nochmal so ein bisschen dieses Zitat ein, was A.T. Still zugeschrieben wird, dass es halt unsere Aufgabe ist, Gesundheit zu finden.
Ja.
Und das macht es schwierig. Was meinte er damit? Ich vermute, dass er was anderes damit meinte, als wir so denken. Aber wir gehen ja immer so daran, jemand kommt zu uns und wir behandeln das, was der Körper uns zeigt. So Dysfunktion behandeln, ne? Wir finden dann wiederum die Krankheit und hoffen dann, den Körper dann wieder auf die Beine zu stellen, ins Gleichgewicht zu bringen. So sage ich das meinen Patienten auch häufiger. Find it, fix it, leave it alone. So die Nummer halt, dass A.T. Still ja auch zugeschrieben wird. Ne? Und nun ja, mein Schwerpunkt ist ja so ein bisschen muskuloskeletal, myofaszial. Deswegen ist das für mich immer ganz wichtig, zu gucken, wie ist das Alignment, wie passt der Körper zusammen? Wo sind irgendwie Blockaden, die da nicht hingehören? Und wie kann ich die beheben, sodass der Körper dann wieder im Alltag gut zurechtkommt? Im Alltag oder halt bei sportlicher Belastung? Und welche davon sind gut? Welche Abweichungen von der Norm sind genau die, die er braucht? Und wo ich lieber nicht dran herumfusche, bevor ich ihn halt ganz durcheinander bringe mit seinem Körper. Das ist so die knifflige Frage, wie ich finde. Deswegen, da bin ich auf jeden Fall dran. Und dann ist halt natürlich das Nervensystem interessant. Also wie bringe ich den Körper dahin, dass der sich selbst reguliert? Weil es gibt ja so kaum eine größere, wichtigere Regulation als das Nervensystem und wirklich auch das autonome Nervensystem, was ja so vieles steuert. Hormonkreislauf, Immunsystem, Sympathikus, Parasympathikus, solche Sachen. Das finde ich halt wichtig. Und da kommt natürlich auch im großen Stil halt dann das Selbstverantwortliche mit rein. Patientin, Patient muss halt was tun, muss halt selber gucken. Stressreduktion, Atemübungen, Sport, Bewegung, Sozialkontakte, das Ganze, so diese ganzen Säulen der Gesundheit so irgendwie dabei. Und das ist halt immer leicht gesagt, die meisten machen es nicht. Ist mir letztens nochmal wieder untergekommen bei der Diskussion, ne, von wegen Hands-on, dass wir mit unserer Manualtherapie ja so hierarchisch dabei sind oder heroisch dabei sind. Wir sind diejenigen, die das fixen, dann geht's ihnen wieder besser. Die Leute sollen halt alle selber machen, es hilft halt nichts. Die müssen selber Squats und Deadlifts und so machen, nur das ist der Schlüssel. Ja, die meisten machen es nicht. Das ist, ich glaube, da gibt's auch viele Untersuchungen zu. Du gehst zum Physio, lässt dir einen Trainingsplan machen und so. Geil gedacht, ne? Das funktioniert eigentlich. Die meisten machen Scheißen drauf, die machen das nicht. Ja, also diese Woche auch nochmal wieder gehabt und so. Und dann waren die halt irgendwie 20 Mal beim Physio. Und in dem einen Fall wusste ich auch, dass die gute Übungen machen. Also die haben es drauf, die geben sich Mühe. Und dann, ja, ich sollte die Übung immer wieder machen. Ja, solltest du machen. So, ne? Und dann kommst du zu mir und lässt dich hier behandeln. Ja, okay, ich behandle dich auch so, ne? Ich gebe mein Bestes. Aber die Leute wissen es, dass es Mist ist und sie machen es trotzdem. So, jetzt bin ich, glaube ich, vom Thema mal wieder abgeschaut.
Ja, alles gut.
Also, Nervensystem und da im Zuge halt eigentlich auch die ganzen inneren Organe, ne? So Herzkreislauf, pulmonale Sauerstofffunktion, alles rein, alles raus. Drainage, Durchblutung, dass das dann nirgendwo versackt, alles wichtig.
Am Ende alles. Tatsächlich.
Am Ende
alles.
Mal wieder alles.
So, Kacke. Also nochmal zu dem Zitat von Still, das habe ich in Vorbereitung auf diese Folge auch, ist mir auch nochmal vor die Füße gefallen. Ich glaube, Gesundheit finden bedeutet zu wissen, wenn ich jetzt irgendwo ein Problem habe, dann ist es leicht, das Problem zu definieren. Aber was es dazu braucht, welche Faktoren im Körper wichtig sind, angeregt zu werden, damit dieses Problem in sich selber gelöst wird, das ist der Schlüssel. Muss ich die Blockaden freimachen, damit irgendwas besser abfließen kann? Muss ich vielleicht am Fuß irgendwas lösen, um in der Hüfte mehr Beweglichkeit reinzubekommen, damit besser abgerollt werden kann. Also das meint Still meiner Meinung nach mit Gesundheit finden und fördern, um die hauseigene oder die körpereigene Apotheke anzuregen. Und da muss man natürlich so gut im Thema sein, dass man weiß, in welcher Körperregion steckt Potenzial, um Dinge zu verbessern. Also macht es Sinn, wenn der Blutzucker hoch ist, zum Beispiel sich mal den Pankreas anzugucken. So, ne? Gesundheit finden, das ist das Ziel des Osteopathen. Und ja, du hast jetzt schon sämtliche Körperregionen genannt. Was ich mir nochmal überlegt habe, ist, wenn ein Mensch präventiv behandelt wird, dann immer gerne so, dass große Systeme angeregt werden, die großen Ketten GOT-mäßig alles durchbewegen, das große Ganze sehen, wohingegen ich persönlich bei Aufträgen zu konkreten Schmerzsituationen doch immer sehr ins Detail und in die Kleinigkeit gucke und nochmal gucke, wie ist es denn jetzt hier im Knie, wie ist es denn jetzt mit diesem Muskel und wie ist es mit diesem Band? Wohingegen, wenn es um Prävention geht, hast du das Wort Alignment schon gesagt, das finde ich hervorragend. Wenn ich mir da meinen Lieblingsspot raussuche, dann ist es abermals der Thorax. Ich glaube, der Thorax ist der Inbegriff von Drainage, von Ventilation, von Posturalität, von Beweglichkeit der gesamten Wirbelsäule und das zusammen mit einzelnen bindegewebigen Gleitschichten, die meiner Meinung nach gut elastisch und verschieblich sein müssen, damit Drainage und damit Nervensystem da zwischendrin gut gleiten kann und arbeiten kann und pumpen kann, dann hast du dem Körper schon richtig viel Gutes getan.
Ja, würde ich so unterschreiben.
Die Frage ist zum Beispiel, das kriegt man so häufig nochmal gestellt am Ende, wann soll ich denn jetzt wiederkommen irgendwie? Im halben Jahr oder im Jahr oder nächste Woche? Hast du da so eine Pauschalantwort zu pauschalen Patientengruppen?
Ja, das ist ein immer wieder schwieriges Thema, wie ich finde. Also, es hat sich bei mir so ein bisschen eingebürgert, dass ich dann doch eine ganze Handvoll Patienten habe, also mehr als eine Handvoll, einige schon. Die kommen so alle 2-3 Monate und sind damit ganz happy. Mhm. Manche davon haben eigentlich nichts, lassen sich dann durchchecken. Manche davon haben was und sind dann manchmal 3 Monate am Stück zufrieden damit. Und dann kommt es wieder und dann kommen sie wieder zu mir und dann arbeiten wir dran. Und manche haben ein Problem und das halten wir im Stand, indem wir da halt mit einem gewissen zeitlichen Abstand dran sind. Also ich habe da verschiedene. Ich hatte, das, sag ich mal, Schlimmste war mal einer, der eigentlich gesund war, der jede Woche kam. Jede Woche so gegönnt. War ein netter Kerl, Unternehmer. Regelmäßig behandelt, hat dann halt, ich habe ihn auch dazu gekriegt, dass er dann wirklich ins Training gehen, hat sich einen Personal Trainer noch geholt, der konnte sich das leisten, jede Woche zum Osteopathen zu gehen und dann auch einen Personal Trainer. Und den hatten wir dann von, ich habe hier Zwickerlein, ich habe da Zwickerlein, ich habe dies, ich habe das, hin zu Beschwerdefreiheit hingekriegt. Ne? Und das mit ziemlich viel Dampf beruflich und so. Das war ganz gut, aber solche Patienten kann ich nicht zu viel haben, weil dann ist mein Plan ziemlich schnell voll mit solchen Jungs und Mädels. ich habe zum Beispiel Parkinson, jemand, der kommt alle 2 Wochen und da sind wir auch auf einem sehr guten Weg, auch schon seit jetzt vielen Jahren. Also Parkinson wirklich wenig vorangeschritten, über beinahe 10 Jahre jetzt. Mhm. Muss man sich auch leisten können und wollen, ne? Und dann auch sehr viel Aktivität dabei. Und ja, also ich habe viele, die kommen vierteljährlich, muss ich so sagen. Mhm. Na, so 2 bis 6 Monate so in den Dreh, vierteljährlich so irgendwie, führt leider dazu, dass wenn du das lang genug machst, dann hast du deinen Plan schon voll mit Leuten, die halt für dich alle Vierteljahre wieder siehst. So, ne? Ich versuche die dann immer auch an Kolleginnen und Kollegen abzutreten, damit ich halt auch neues Patientenklientel sehe.
Ja. Yeah.
Ich wollte gerade neues Fleisch sagen.
Sag ich jetzt nochmal. Am Ende ist es auch das.
Es ist auch das, genau. Ja, so hat sich das bei mir so ein bisschen eingebürgert, muss ich sagen. Ja. Ob das richtig gut ist, ob das richtig schlecht ist und so, ne? Das führt dazu zu längeren Wartezeiten für neue, für akute Fälle. Ich versuche mir da immer Slots freizuhalten, aber so ist es halt. Und nun ja, wenn die Leute happy sind, dann ist es halt irgendwie so, ne? Und dazu möchte ich auch nochmal aus eine, quasi eine Geschichte erzählen. Also bei mir um die Ecke ist eine Chiropraktikpraxis, die von einer berühmten, in der Szene berühmten Chiropraktikerin geführt wird. Und die setzen halt ziemlich viel darauf. Ich will nicht sagen aggressiv, aber die haben das Marketing, haben die auf jeden Fall on point, aber sowas von. Und da geht jeder hin. Wenn du da mal selber hingehst, ich bin da auch mal hingegangen, um mir das anzugucken, und auch ein Kollege von mir hat da mal hospitiert, da geht jeder hin. Du sitzt im, einmal schnell hingehen, gehst du so alle 6 Wochen hin, auch alle 3 Monate oder jeden Monat oder so, wirst einmal, das dauert 5 Minuten höchstens, wirst du da durchgeknackt, es wird noch nicht mal gefragt, was dann eigentlich dein Problem ist. Und irgendwie sind die Leute meistens happy, manchmal ist das genau das Richtige, manchmal überhaupt nicht, aber irgendwie ist das so eine, auch eine minimale Investition, ne? Einmal im Monat oder was ich was, zahlst du da einen Fuffi dafür, dass du einmal durchgeknackt bist, dir geht es vielleicht besser, vielleicht auch nicht. Und der Laden ist voll damit. Mm. Das ist, kann auch ein richtig gutes Business sein, muss man auch sagen.
Mm. Ja, ich, so wie ich das kennengelernt habe, arbeiten Chiropraktoren ja immer gerne mit so Zehnerkarten. Also wir sehen jetzt,
das wird
wir,
auch
wir getan, sehen uns ja? 10-mal jetzt so, ne? Und
ja, ja,
ja. Bei mir landen dann die Leute, die nach dem 3., 4. Mal keine Lust mehr hatten, weil sie sagten, oh, am Anfang hat er sich so viel Zeit genommen für die Anamnese und dann bin ich nur noch im 5-Minuten-Takt durchgeballert ja. worden. Und meistens gehen die Leute dann ja aber auch dahin, wenn sie Beschwerden haben, um sich kurieren zu lassen. Also präventiv weiß ich das gar nicht so genau. Ich sage meinen Menschen immer, dass weil ich einen sehr harten Impuls in den Körper gebe, dass ich dem Körper immer Zeit geben möchte, das zu verarbeiten, dass sich die Dinge auch etablieren können und wenn sich die Strukturen wieder gesetzt haben, dass sie dann erneut wieder zu mir kommen können. Und dann nicken sie immer ganz verständnisvoll, das finden sie dann gut. Und wenn es ein subakutes Thema ist, was schon seit ein paar Jahren besteht, dann will ich die vor 5-6 Wochen eigentlich nicht wiedersehen. Da sind dann manche enttäuscht drüber, die dann auch so Physiofrequenzen kennen und sagen dann, oh, ich dachte, wir sehen uns jetzt in 14 Tagen wieder oder nächste Woche oder sowas. Das mache ich eigentlich nur in Ausnahmefällen, wenn ich wirklich sehe, die Person hat extreme Probleme und kann den Lebensalltag gar nicht mehr richtig bewältigen, dann versuche ich die Leute auch wirklich zeitnah nochmal wiederzusehen und am Ball zu bleiben. Ansonsten versuche ich meine Menschen immer zu ermutigen, oder nee, wie sagt man, ermutigen ist das falsche Wort, zu ermächtigen, sich selbst darum zu kümmern, zu definieren, wann es wieder Zeit ist. Und es ist bei dem einen im halben Jahr und bei dem anderen ist es in einem Monat oder in 2 Monaten. Das ist immer sehr individuell und ganz schlecht prognostisch pauschal für jeden rauszubringen. Ich habe auch Menschen, die habe ich einmal gesehen und nie wieder und dann irgendwann mal auf der Straße und die sagten mir, du kannst dich zwar nicht mehr an mich erinnern, aber ich war einmal mit meinen chronischen Rückenschmerzen bei dir und seitdem habe ich nichts mehr und deswegen komme ich jetzt auch nicht mehr. Und ja, das ist doch super. Also das finde ich hervorragend. Ja. Und ja, andere Menschen kommen auch gerne, um ja ein bisschen Zwischenmenschlichkeit zu haben, ein Wort zu wechseln und irgendwie mögen es behandelt zu werden. Auch das muss man respektieren. Und auch das hat ja irgendwie sowohl einen präventiven als auch einen kurativen Einfluss. Also wenn ich an meine Physiozeit zurückdenke, wo ich Lymphpatienten hatte, die dich ja ein Leben lang betreuen. Und wenn ich dann mal den Standort gewechselt habe, die Praxis gewechselt habe, dann ist für da die eine oder andere ältere Person eine Welt zusammengebrochen, weil sie jetzt gar nicht mehr diese Anlaufstation hatten, wo sie die Welt besprechen konnten und auch Ausblicke auf, was jetzt Weihnachten auf dem Esstisch stehen wird, besprechen können.
Da mussten sie wieder ins Kaufhaus gehen und die Verkäufer folgen.
Ja, mussten sie wieder 10 Cent in die Parkuhr stecken. Ja, eben die Wahrheit liegt irgendwo dazwischen. Aber am Ende des Tages gucke ich mir immer an, was ist das Problem und was ist die Zielsetzung auch. Also ich habe ja durchaus viele Sportler, die jetzt auch auf ein Event hin fit sein wollen und dann versuche ich das natürlich so ein bisschen eventgesteuert nochmal zu kalkulieren, nochmal auch nicht zu nah vor der Veranstaltung nochmal was zu machen, sondern vielleicht ein paar Tage vorher, dass der Körper sich nochmal ein bisschen Zeit hat zu setzen nach der Behandlung sozusagen. Aber ähnlich wie du fällt es mir schwer, da eine pauschale Antwort zu sagen, komm jetzt so und so und so und du wirst nie wieder ein Problem haben, sondern manchmal sage ich auch, wenn du dreimal an mich denkst, dann buchst du wieder einen Termin. So, und dann müssen sie lachen und das nächste Woche stehen sie dann wieder bei mir.
Ja. Eine Anekdote, die ich noch loswerden wollte zum Thema Prävention und vielleicht auch betriebliche Gesundheitsförderung. Ich vermute, dass einige Hörerinnen und Hörer die Geschichte auch schon mal gehört haben. Es gibt einen Dozenten von uns, den ich immer sehr gut fand, der einen Bekannten, glaube ich, war es, der sich an ihn gewendet hat und sagte, ah, ich habe mir jetzt einen neuen Bildschirm gekauft und seitdem habe ich irgendwie Kopfschmerzen ständig. Ich kann nicht mehr gut auf der Arbeit sein, weil ich Kopfschmerzen habe. Und dann ist der Osteopath zu ihm auf die Arbeit gegangen, hat halt geguckt, okay, hat seinen kraniosakralen Rhythmus gecheckt und dann nochmal gecheckt, während er auf den Bildschirm gestiert hat. Und siehe da, er hat den Rhythmus nicht mehr gespürt oder verändert gespürt. Gerade neuer Bildschirm, richtig teuer, kacke. Was macht man dann? Kaufst du einen neuen Bildschirm. Aber kannst du dir einen neuen Bildschirm kaufen und dann ist das wieder dasselbe Problem? Ja, heutzutage mit Bestellen und wieder zurückschicken, ist es immer ein ziemlicher Pain. Und dann ist er mit ihm in den Computerladen gegangen und hat sich da hingestellt. Er hat auf den Bildschirm geguckt, Osteopath hinter ihm gestanden, Hand auf den Kopf und geguckt. Ja, nee, nicht gut, nächster. Haben sie Nein. Bildschirm für Bildschirm
durchgegangen. Ernsthaft? Ja. Ist ja wie Pendeln, Alter.
Ja, ja, genau. Und ich glaube, dass die Verkäufer da auch so ein bisschen, vielleicht sich was dabei gedacht haben, was das denn für zwei komische Typen sind. Mhm. Vielleicht aber auch gar nicht so verkehrt, weil dann ist es der richtige Bildschirm geworden und vielleicht war das auch der teuerste zufällig. Und dann könnte sich da auch eine Kooperation ergeben vielleicht.
Zwischen Osteopathie und Bildschirmfirma.
Ja. Genau, genau. Ja.
Entdecke die Möglichkeiten.
Ja.
Ja, alles klar. Ja, großes Feld, Klaas. Mal gucken, ob es da nochmal Entwicklungen gibt, dann greifen wir es nochmal auf. Aber hiermit, ich glaube, wir sind schon wieder zeitlich wahnsinnig fortgeschritten. Machen wir mal einen Punkt erstmal. Füllen die Kaffeetassen auf und dann sehen wir uns gleich nach der Pause zur zweiten Halbzeit / der Nachspielzeit.
Seit über 3 Jahren ist die Praxissoftware Lemniscus Sponsor unseres Knochenjob-Podcasts. Lemniscus bietet Möglichkeiten für die Praxisorganisation. Die wichtigste Hauptfunktion ist der Kalender, mit dem ihr eure Patienten organisieren könnt. Ihr könnt jeden Fall einzeln dokumentieren, abrechnen und sofort per E-Mail Rechnungen verschicken. Außerdem habt ihr die Möglichkeiten, automatische Terminerinnerungen einzustellen, so dass eure Patienten keinen Termin bei euch mehr vergessen. Super einfach ist die Abrechnung, egal ob ihr mit EC-Karte zahlt, Barrechnung entgegennimmt oder auf Überweisungen die Rechnung erstellt. Im Kalender ist alles einfach zu organisieren. Die Patientendokumentation, Abrechnung. Mit nur wenigen Klicks habt ihr eine papierlose Rechnung per E-Mail verschickt. Falls ihr euch Sorgen machen solltet über Datenschutz, da hat Lemniscus vorgesorgt, alles datenschutzkonform und einfach zu handeln. Auch beim Thema Finanzbuchhaltung bietet Lemniscus das ganz große Kino. Dadurch habt ihr einen guten Überblick über eure Finanzen und seid auch jederzeit in der Lage, dem Finanzamt eure Kontoführung vorzuweisen. Lemniscus eignet sich für Solo-Selbstständige mit wenigen Terminen in der Woche, aber auch für große bis mittlerweile sehr große Praxen mit mehreren Mitarbeitern. Lemniscus wird euch einiges an Geld und an Zeit einsparen durch die einfache Praxisorganisation. Lemniscus bietet Hörerinnen und Hörern des Knochenjob-Podcasts die Möglichkeit, im ersten Jahr 20% der Gebühren zu sparen. Bei der Anmeldung den Gutscheincode Knochenjob eingeben, dann bekommt ihr 20% im ersten Jahr bei Lemniscus.
Zurück aus der Pause. Die Kaffeetassen sind gefüllt. Lieber Klaas, wir geben dem Spiel 10 Fragen. Du musst die anatomische Struktur nochmal erkennen. Nochmal eine Chance. Wir machen eine Adaption, damit es nicht ganz so schwer ist, sondern, also ich sage dir jetzt, die Struktur, die wir suchen, ist überhalb des Bauchnabels. Mhm. Und du darfst eine Frage stellen, du kriegst eine Ja-Nein-Antwort von mir und du sagst, darfst nach jeder Frage einfach random shooten und eine Struktur nennen, dann hast du die schon mal für dich abgehakt.
Okay. Okay, und die zählt ja nicht.
Wenn, also genau, wenn das zufällig die Struktur ist, hast du das Rätsel gelöst, wenn sie falsch ist, dann kannst du es für dich im Kopf schon mal abhaken, zählt dann nicht, dann geht's einfach weiter.
Okay, und 10 Fragen.
10 Fragen, Bro. Let's see.
Okay, die Spielregeln sind echt kompliziert.
Ja. Geworden, was ich sage. Ja. Wir kriegen, ich leite dich da schon durch.
So, was sagtest du, oberhalb des Bauchnabels?
So.
Oberhalb des Schultergürtels?
Nein.
Muskulär?
Pass auf, jetzt hättest du
also
schon...
Also, jetzt schon Fragen, ne? Mhm. Okay. Pectoralis major.
Okay, nein, ist es nicht.
Okay. Myofasziale Struktur?
Nein.
Nee. Clavicula?
Nein.
Organ?
Nein.
Sternum?
Nein.
Ist es ein Knochen?
Ja.
Yeah. Okay, also unterhalb des Kopfes, Knöchern, oberhalb des Bauchnabels. Sternum nicht, Clavicula nicht. Scapula?
Nein.
Gehört es zu den Rippen?
Nein.
Warte kurz. Ach so. Die Wirbelsäule?
Nein.
Okay, also es ist... Knöchern habe ich schon gefragt, ne?
Mhm.
Und es sind nicht die Wirbelsäule, nicht die Rippen, nicht die Clavicula, nicht die Sternum. Da gibt es nicht mehr viel.
Es ist vielleicht anatomisch ein bisschen tricky.
Okay, aber es sei denn, man denkt an die obere Extremität.
Aha!
Gehört es zur oberen Extremität?
Ja.
Okay, dann Humerus.
Leider nein.
Es muss dann ja unterhalb des Ellenbogengelenks sein. Gehört es eher zur Hand oder eher zum Unterarm?
Ich kann nur mit Ja und Nein antworten, Bro.
Gehört es zum Unterarm?
Ja.
Radius.
So gelöst, Chico, Junge. Das war doch ein
sagte doch.
Eine glatte...
Das ist mir zu kompliziert.
Ja, okay. Ich versuche daran noch rumzufallen, um da ein richtig scharfes Spiel rauszumachen. Okay, aber du hast gelöst.
Ja.
Stark. Klasse. Ich war unterwegs unter der Woche. Bei uns in Hamburg gibt's den Bunker an der Feldstraße Heiligen Geistfeld. Der ist begrünt worden und in dem Zuge ist auch eine Konzerthalle entstanden, die auch als Sporthalle genutzt wird. Anyway. Und für unsere Playlist packe ich von der Band The Cat Empire, die ich mir dort angesehen habe, einen Track auf die Musikantenknochen-Playlist, und zwar den Track Brighter Than Gold. Und witzigerweise habe ich nach dem Konzert zwei Osteopathen oder angehende Osteopathen, ich glaube fertig angehend, weiß ich nicht, getroffen, die auch auf der Summer School waren, auf der wir beide doziert haben. Ah. Und sie berichteten beide, dass sie die Techniken, die ich gezeigt habe, schon mehrfach angewendet haben und die nice. Immer den Kolleginnen und Kollegen weiter tracken. Also das hat guten Anklang gefunden.
Sehr gut. Da nochmal kurzer Hinweis. Der FDM-Kurs im Februar, den ich organisiere. Dennis, wie sieht's aus? Special Guest, kommst du vorbei?
Ist das unter der Woche, der Woche könnte was gehen. Also ja. Ansonsten an dem Wochenende könnte sein, dass da ein großer Geburtstag ansteht, nicht meiner, aber unter der Woche habe ich Potenzial.
Und Kurs startet am Donnerstag, wird am Freitag fortgesetzt und endet am Samstag.
Stark, ja. Zweiten Track für meine Playlist. Vorband von The Cat Empire waren die Lowdown Brass Band und da packe ich den Track 16 Shots auf die Playlist. Das war so eine Mischung aus Bläsern und Rappern. War eine ganz witzige Nummer.
Okay. durch Umstände, die ich jetzt hier nicht näher erläutern will, war mein Organismus in so einen komischen Stress reingeraten und ich hatte komische Schmerzen durch Anspannung bekommen. Das ist erst wieder verschwunden, nachdem ich auf einer Hochzeit war und so richtig abgezappelt habe.
Stark.
Richtig losgelöst. Und dann dachte ich, okay, krass. Habe ich schon früher, kenne ich so ein bisschen, haben mir auch viele Leute erzählt, ich war mal auf einem Konzert und ich habe mich so gefühlt wie seit Ewigkeiten nicht mehr. Das muss ab und zu raus. Wir haben auch nicht umsonst versucht, so ein Ecstatic Dance auf der Summer School damals zu machen. Das musste raus. Und eine Sache, die ich dachte, wo man sich schön zu abzappeln kann, es kam nämlich eine Berufskollegin bei mir in die Praxis, wurde behandelt und die hat so richtig vollkommen Pippi Langstrumpf gerockt. Rote Haare gefärbt und es war so Pippi Langstrumpf.
Schade, da geht's ab, ich sag's dir.
Da geht's ab, genau. Schon älter als ich und das fand ich cool, das innere Kind so rauszulassen. Deswegen dachte ich, da muss noch mal Pippi Langstrumpf auf die Playlist. Und zwar nicht so der 0815 Georg Riedel aus den Deutschen, sondern auf Schwedisch natürlich und mit so einem richtig geilen Samba-Groove dahinter.
Okay, let's
go. Herkommt mal Pippi Langstrumpf, heißt das wohl irgendwie so auf Schwedisch. Von so einem quasi Kinderchor oder so ein Chor, wo das richtig geil nach vorne geht. Da kann man gut zu abgehen auf jeden Fall. Und auf der besagten Hochzeit, wo ich war, war ein genialer DJ, der noch richtigen DJ gemacht hat, richtig gute Übergänge. Und der hat Thrift Shop von Macklemore dann so übergehen lassen in Macarena. Und die Leute sind ausgeflippt.
Dass man
bei Macarena ein gewisses Klientel erreicht. Und deswegen kommt von mir nicht Macarena rauf, sondern ein Thrift Shop von Macklemore, den ich eigentlich auch immer gerne schon mal rauf haben wollte.
Bin ich zufrieden mit. Ja. Lieber Klaas, wir rappen die Folge ab und du musst diese Woche eine Kette lösen. Jetzt habe ich von Lichensklerosis berichtet und sage, du musst zum Beckenboden und wir fangen mal weitestmöglich weg an und ich sage dir die Sutura Sagittalis.
Ganz oben. Alle Wege führen zum Beckenboden, heißt das ja auch manchmal. Ich weiß nicht, ob man so diese Kuppel auch als Diaphragma werten könnte. Sutura Sagittalis da mit Christa Galli. Nee, die Christa Galli ist das nicht. Innenseite Dura. Also, wenn wir über diese Woche sprechen, dann würde ich auch versuchen, an den Fall von dieser Woche zu denken. Ein Baby mit Saugglocke rausgeholt. Wo dran gezogen wird und einige der Babys haben krasse Hämatome. Ich habe schon manchmal ganz frühe Babys, die gerade frisch aus dem Krankenhaus zurückkommen. Bei dem war das nicht so verbreitet bei dem Baby, aber hatte an der Sutura Sagittalis dann so ein Mini-Hämatom. Hat sich überstreckt. Das haben auch einige Babys, also Top 3 unter den Beschwerden, weswegen Eltern mit den Babys zu mir kommen, ist so dieses Überstrecken, dass sie dann schreien, beim Wickeln, beim Brustanlegen teilweise. Und da ist natürlich immer so die Vermutung, dass die Dura da halt eine große Rolle spielt. Deswegen, Sutura Sagittalis Dura. Und wenn zum Beispiel die Babys sich so krass überstrecken und immer krass am Schreien sind, dann sind sie natürlich heftig dabei, das Rumpfesinnere anzuspannen, den Brustkorb, das Abdomen. Und ich habe da auch schon Fälle gesehen, wo durch das Geschrei vermutlich eine Nabelhernie ausgelöst wurde. Das war jetzt in dem Fall nicht. Aber was wir auch haben können, ist, dass der Beckenboden halt durch dieses Geschrei sich auch so mit anspannt. Und ich habe bei dem Baby tatsächlich auch so indirekt am Becken und auch etwas am Beckenboden gearbeitet, weil das Kind auch nämlich immer richtig viel drücken musste. Ne? So Verdauung ging ganz gut, oben raus, Bäuerchen, kein Problem. Unten raus, war so ein bisschen ein Problem. Und durch die Geschichte hast du deine Kette, Dennis.
Okay.
Macht Sinn.
Ja, ist klar. Sehr gut. Okay. Ja, gut, nehme ich. Okay. Klasse, in diesem Sinne.
Ja, dann sind wir bei unserer Stunde 10, Knochenjob-Podcast. Schaut in die Folgenbeschreibung. Wir versuchen, die Studien zu verlinken, die wir besprochen haben. Und schaut auf meine Website Osteopathie-Praxis in Stade, wenn ihr Bock habt, an einem Kurs teilzunehmen. Wir hören uns beim nächsten Mal.
Lasst euch nicht absaugen. Ciao.